Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hat er nun gelogen oder nicht? Das fragt sich dieser Tage der Untersuchungsausschuss um die Kundus-Affäre im Bundestag und meint damit Verteidigungsminister von und zu Guttenberg. Der ehemalige Generalinspekteur Schneiderhahn und Ex-Staatssekretär Wichert haben nach Ansicht von Experten schon glaubwürdig ausgesagt, dass Verteidigungsminister zu Guttenberg immer alle Unterlagen vorgelegen hätten. Das bestreitet der bis jetzt. Seine offizielle Aussage vor dem Untersuchungsausschuss macht er aber erst in einem Monat. Einige Beobachter stellen fest, dass das Vertrauen in den Verteidigungsminister durch die Affäre gelitten hat. Doch wie wichtig ist eigentlich das Vertrauen? Das fragen wir Martin Hartmann. Er ist Philosoph und Soziologe an den Universitäten in Frankfurt am Main und in Magdeburg, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Vertrauen, die Grundlage des sozialen Zusammenhalts und ist jetzt im Gespräch bei Detektor FM. Hallo Herr Hartmann.
Hallo, guten Tag.
Herr Hartmann, ist denn aus Ihrer Sicht das Vertrauen in Herrn zu Guttenberg tatsächlich angeknackst?
Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er gelogen hat oder nicht, das können wahrscheinlich wirklich nur die Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Das Problem an der Stelle ist natürlich, dass allein der Zweifel, der jetzt genährt wird, durch die Vermutung, dass er die Unwahrheit sagen könnte, schon ein schlechtes Zeichen ist, wenn man sich fragt, ob man ihm noch vertraut oder nicht. Vertrauen ist ja normalerweise, wenn es intakt ist, sage ich mal, unsichtbar. Oder unthematisch. Man denkt nicht darüber nach, man vertraut. Das heißt, hier liegt jetzt schon für den Minister in jedem Fall das Problem, dass man an seinem Vertrauen zweifelt. Und das ist eigentlich immer schon der erste Schritt, sagen wir mal, in das Misstrauen hinein. Es ist noch nicht der letzte Schritt. Man sollte ihm auch noch die Möglichkeit einräumen, seine Aussagen zu belegen.
Wie wichtig ist denn Vertrauen für einen Politiker?
Ja gut, die Politiker sind natürlich immer auch Repräsentanten. Mit dem Akt der Wahl geben wir dem Politiker eine gewisse Macht und mit dieser Macht muss er gut umgehen und er soll auch unsere Interessen fair und, ich sag mal, im Sinne des Gemeinwohls vertreten. Das heißt, es ist ein Vertrauensverhältnis, es wird auch so gedeutet, wenn Sie jetzt die politische Theorie nehmen, spätestens mit Locke fängt das an, das Repräsentationsverhältnis an das Vertrauensverhältnis zu konstruieren und der Repräsentant kommt nicht ohne Vertrauen aus.
Das heißt, ohne Vertrauen ist eigentlich auch Gesellschaft nicht denkbar.
Man sagt das häufig so, ja. Man sagt, Sie haben den Untertitel meines Buches genannt, die Grundlage des sozialen Zusammenhalts. Und das klingt sehr, sehr basal und man hat das Gefühl, okay, es kann keine Gesellschaft ohne Vertrauen geben. So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, man kann auch Gesellschaften haben, die sich gegenseitig kontrollieren oder die ihre Bürger stark kontrollieren. Ich glaube nicht, dass man generell sagen kann, dass Gesellschaft ohne Vertrauen nicht möglich ist. Die Frage oder die wichtige Frage ist vielleicht, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Und wir können offensichtlich in einer Gesellschaft leben, wir erleben das gerade, die sehr viele, ich sag mal, Überwachungsinstrumente einführt, spätestens seit dem Angriff auf das World Trade Center. Und wir haben trotzdem noch eine Gesellschaft. Die Frage ist also vielleicht gar nicht so sehr, gibt es eine Gesellschaft ohne Vertrauen? Die Frage ist vielleicht eher, wollen wir in einer Gesellschaft leben, die mit viel oder mit wenig Vertrauen auskommt?
Abgesehen von der Politik geht ja offenbar im Moment zumindest Vertrauen noch an ganz anderen Stellen verloren. Zum Beispiel, ich spreche da nur die Missbrauchsfälle in den Kirchen an oder auch in den Schulen. Da schwindet auch das Vertrauen in ganz andere Institutionen, wie zum Beispiel Kirche oder eben Pädagogen. Da stellt sich für viele doch die Frage, wem oder was kann man überhaupt vertrauen?
Ja, ich meine, es sind ja zwei Dinge dazu zu sagen. Zum einen, wir neigen dazu, glaube ich, das Vertrauen an sich für eine relativ freundliche Einstellung zu halten. Was wir in diesem Fall ja erkennen ist, Vertrauen spielt offensichtlich immer in Verhältnissen eine Rolle, die von ungleicher Macht gekennzeichnet sind. Pädagogische Verhältnisse sind Verhältnisse ungleicher Macht. Das wird jetzt, glaube ich, sehr deutlich. Das andere ist natürlich, an der Stelle könnte man nun wieder sagen, gut, man kann sich tatsächlich auch pädagogische Einrichtungen mit viel Misstrauen vorstellen. Das hat es wahrscheinlich in kirchlichen Kontexten früher noch viel mehr gegeben als jetzt. Also an der Stelle stellt sich nur auch für die Kirche die Frage, was für eine Institution will sie sein? Oder auch für die Schulen, die weltlichen Schulen, sage ich mal. Und die Frage müssen die jetzt, glaube ich, für sich beantworten. Und man sieht ja schon, der Druck ist, glaube ich, ziemlich groß, dass die Antwort sein sollte, wir sollten eine Institution sein, die das Vertrauen auf diese Weise nicht missbraucht, wie das jetzt geschehen ist. Da haben die Institutionen, glaube ich, echt ein Problem. Was auch darin liegt, wenn ich das noch sagen darf, dass meistens einzelne Fälle ausreichen, um das Vertrauen insgesamt in Frage zu stellen. Man kann sich ja überlegen, warum ist es eigentlich so? Wir haben Gutenberg, wir haben vielleicht einzelne Täter, trotzdem stellen wir jetzt die Institution insgesamt in Frage. Das ist ein interessantes Phänomen am Vertrauen, dass einzelne Brüche von Vertrauen meistens ausreichen, um sehr, sehr globalen Zweifel zu erzeugen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir das so machen. Man könnte ja wirklich sich auf die Einzelfälle konzentrieren, die bearbeiten und sich dann überlegen, wie man die in Zukunft verhindert. Aber es ist leider so beim Vertrauen, wir reden ja häufig von dem Klima des Vertrauens, ja, dass es am besten gedeiht in einem größeren Umfeld und dass Einzelne zwar natürlich dieses Umfeld dann beleben und da wichtige Entscheidungen fällen, aber die Redlichen, die in diesen Kontexten sicherlich auch noch arbeiten, sind jetzt ja in gewisser Weise mit betroffen. Und das ist ein großes Problem und zeigt auch nochmal, wie anspruchsvoll es wäre, sage ich mal, intakte, vertrauensvolle Institutionen, sagen wir jetzt, im Bildungsbereich zu haben.
Also eine große Aufgabe, die da auf uns wartet.
Ja.
Eine Frage, die sich aus Ihrer Antwort ergibt, stellt sich mir. Sie haben gesagt, Vertrauen ist auch oft sehr, sehr positiv konnotiert. Man denkt, Vertrauen ist eine wahnsinnig gute Sache, aber Sie sagen, häufig ist es auch so, dass gerade Vertrauen zwischen Schwächeren und Stärken stattfindet. Das heißt, Vertrauen ist auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, widersprüchlicher Begriff.
Ja, also ich würde es zumindest rausholen wollen aus so einer Kuschelecke, sage ich mal etwas lapidar, ja. Weil wir uns das oft so vorstellen, unser Ideal von Vertrauen ist wahrscheinlich die Familie oder die Freundschaft oder die Liebe, wo wir im besten Fall relativ gleichgewichtige Partner haben. Aber gerade in der Politik und wir haben jetzt das Beispiel Erziehung, Bildung, Unterricht, da haben wir es in der Regel am Anfang mit sehr, sehr ungleichen in Positionen zu tun. Das will ich sagen, man muss sich schon überlegen, was auf dem Spiel steht, wenn man jemandem vertraut. Man vertraut ja jemandem in der Regel etwas an, was einem wichtig ist. Sei es die eigene Integrität in physischer und seelischer Hinsicht. Das heißt, der andere hat immer in gewisser Weise im Vertrauensverhältnis ein gewisses Maß an Macht über mich. Das klingt vielleicht etwas heftig, man würde es normalerweise nicht mit Vertrauen in Verbindung bringen. Aber ich glaube, wir sehen, das wollte ich vorhin sagen, wir sehen jetzt, genau das ist der Fall. Wir sehen, das sind ungleiche Verhältnisse und genau deswegen sind sie trotzdem auch Vertrauensverhältnisse, weil hier eine Seite der anderen, die mehr Macht hat, die mehr Einfluss hat, die vielleicht auch mehr Wissen hat, etwas, was ihr sehr wichtig ist oder was ihren Schutzbefohlenen, ihren Eltern sehr wichtig ist, anvertraut. Und insofern ist es vielleicht nicht ambivalent, wenn es wirklich funktioniert, ist Vertrauen sicherlich eine sehr gute Sache, weil man in Vertrauensverhältnissen Dinge tun kann, die man nicht tun kann, wenn man misstrauisch ist oder die man anders tun muss, wenn man misstrauisch ist. Aber es ist zumindest ja eine sehr anspruchsvolle und nicht gefahrlose Einstellung, die man zu anderen haben kann. Da steht einiges auf dem Spiel und das sieht man ja auch gerade. Und ich glaube, die jetzt betroffen sind, die jetzt beschuldigt werden, die muss man quasi gerade dahin führen, zu erkennen, was da auf dem Spiel stand. Denn das scheint nicht allen klar zu sein. Wenn man einzelne Reaktionen da manchmal hört, ist man wirklich erstaunt und erlebt dann manchmal noch, dass einige das, ein bisschen verharmlosen wollen, so als Eros der Erziehung, was mir doch sehr dubios vorkommt und wie ein sehr altes, irgendwie auch männlich dominiertes Erziehungsideal. Also da geht es, glaube ich, gerade erstmal darum, zum Teil jetzt durch die öffentliche Debatte darum, überhaupt erstmal in diesen Leuten das Bewusstsein dazu zu schärfen, was eigentlich in solchen Beziehungen an zerbrechlichem Gut auf dem Spiel stand und steht.
Sagt Martin Hartmann, er ist Philosoph und Soziologe. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.